Gut. Danke für die Hilfe. Ich finde es viel besser, wenn er mich versteht und wenn wir uns gegenseitig heute Morgen verstehen. Und ich freue mich total, bei euch zu sein. Ja, genau. Ich habe euch eine herausfordernde Predigt mitgebracht. Das Thema haben wir ja auch schon gesehen und ich schalte direkt nochmal zur Überschrift: Göttliche Finanztipps aus dem Buch der Bücher. Und das Ganze hat drei Gliederungspunkte. Das erste ist Bibel und Finanzen. Da gebe ich euch so eine erste Orientierung in diesem Spannungsfeld und einen kleinen Einstieg, wo schon merken werden, es lohnt sich, noch tiefer zu forschen. Der zweite Teil, das wird der Hauptteil sein, da gucken wir uns verschiedene Finanztipps wirklich aus der Bibel mal an und ich hoffe, dass für euren Alltag die eine oder andere Idee dabei ist. Der dritte Teil, ganz kurz, fasst es etwas zusammen und wir gucken uns da eine sehr nachahmenswerte Einstellung an, die ich total faszinierend finde. Steigen wir ein mit der allgemeinen Orientierung. Steht hier leider schon, sonst könnte ich euch gerade noch mal fragen, in wie vielen Bibelstellen redet Gott eigentlich mit uns über Geld? Und die Auflösung ist hier 2084. Ich habe es aus einem Lexikon übernommen und nicht selbst nachgezählt. Aber da gibt es ja alle möglichen Umschreibungen, die Geld und Denare und so weiter und Silberlinge und was wir alles haben, dort beschreiben. Und wir merken, das sind ganz, ganz viele Stellen. Es ist ein sehr häufiges Thema. Und eigentlich redet Jesus häufiger über Geld als über viele andere Themen, über die er sonst so gesprochen hat. Und wir nehmen jetzt einfach mal eine ganz bekannte Begebenheit heraus. Kennt ihr alle? Da ist der kleine Mann, Oberzöllner Zachäus, der hoch auf den Baum klettert, weil letztlich er möchte gern Jesus sehen. Und aufgrund seines Verhaltens mit dem Geld hat er keine Freunde. Er macht gemeinsame Sache mit der römischen Besatzungsmacht. Als Oberzöllner hat er den Ruf, für Geld quasi alles zu machen, sein eigenes Volk zu betrügen, auszunehmen, zu erpressen, das Geld ihnen aus der Tasche zu ziehen. Deswegen lässt ihn auch niemand vor, als Jesus dort vorbeikommt und er ihn doch mal gerne sehen möchte. Und dann kommt von Jesus diese Aussage: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Ich möchte, dass man kurz drüber nachdenkt, wann der Herr Jesus diesen Satz eigentlich sagt. Sagt er den da, als Zachäus unbedingt Jesus sehen will, also neugierig auf Jesus, ist irgendwie versucht, mit Jesus in Kontakt zu kommen? Ist schon was Tolles. Oder sagt Jesus das in dem Moment, wo der Zachäus sagt: Hey, komm in mein Haus, vom Baum runterklettert und Jesus in sein Haus, in sein Leben aufnimmt? Das ist der Punkt, wo Jesus das sagt. Nein, es ist drittens. Es ist, nachdem der Zachäus gesagt hat, und ihr habt hier den Vers: Die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, dann werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Und das finde ich total interessant. Also hier äußert sich die Hinwendung zum Herrn Jesus darin, dass jemand wirklich sagt: Ich mache meinen Geldbeutel wieder auf. Bis dahin hat er immer nur reinstecken wollen, für sich haben wollen. Und jetzt kommt er an einen Punkt, wo er sagt: Ich gebe das wieder weiter. Darin zeigt sich, da ist eine echte Umkehr, echtes Umdenken hat da stattgefunden. Jemand, der bisher nur an seinen Vorteil gedacht hat, öffnet seinen Geldbeutel für andere. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem neuen Leben als Christ und einem Umgang mit Finanzen. Und in dieser Weise gibt es in der Bibel einige Aussagen, die mich und vielleicht euch auch total herausfordern. Wir denken mal an solche Worte, wie der Herr Jesus in Lukas 14 es gebraucht: So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ja, ihr findet da noch viele weitere Verse. Und das klingt irgendwie so, als ob ein Christ all sein Geld, all seinen Besitz weggeben muss, um Jesus überhaupt nachfolgen zu können. Und es ist total gut, wenn wir solche Verse auch mal an uns herankommen lassen. Also, dass unser Umgang mit Geld, dass wir das nicht irgendwie trennen und sagen: Unser Christsein, das ist hier auf der einen Seite, aber der Geldbeutel, der hat damit nichts zu tun, der ist auf der anderen Seite. Ja, dass wir das irgendwie nicht voneinander trennen, sondern dass wir diese Herausforderung auch wahrnehmen, dass letztlich wir selbst und auch unser Geld Gott gehören. Wenn wir da aber stehen bleiben, dann sind wir überhaupt nicht bei einer ausgewogenen biblischen Lehre. Weil unser Gott sagt uns nicht: Also, du musst an Jesus glauben, um errettet zu sein, und außerdem wie ein Bettler leben. Das wäre so Werkgerechtigkeit. Also Gott verlangt nicht von jedem Menschen, bettelarm zu leben. Und Gott will dir nichts wegnehmen. Das Wesen Gottes, gut, haben wir gerade gesungen. Gott ist ein schenkender Gott, ein Gott, der gerne gibt, der von seinem Wesen her sich selbst verschenkt. Das ist das Vorbild und das Wesen Gottes. Und das ist wichtig zu sehen. Und Gott ist derjenige, der das Eigentum schützt. Ja, schon in den 10 Geboten: Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Das ist Schutz von Eigentum. Und das, was du hast, soll dir erstmal gar niemand wegnehmen. Gott gönnt dir das. Und noch deutlicher Apostelgeschichte 5. Da ist diese Situation, wo ja, es gibt eine gewisse Notlage, da müssen Witwen versorgt werden und vielleicht manche andere in dieser Gemeinde in Jerusalem. Und da sind Geschwister, die sagen, das ist mir ein Anliegen, das habe ich auf dem Herzen. Ich habe da noch so ein Grundstück und das verkaufe ich und das Geld, das bringe ich den Aposteln und damit versorgen wir die Notleidenden in der Gemeinde. Und da ist dann von diesem Ehepaar Hananias und Sapphira die Rede in Apostelgeschichte 5. Und die fühlen sich unter Druck gesetzt. Ah, die anderen in der Gemeinde, die machen das und wir haben da auch noch so ein Grundstück. Und ah ja, vielleicht sehen wir dann irgendwie schlecht aus, wenn wir das einfach so für uns behalten. Sie verkaufen es auch und dann fangen sie an zu lügen. Weil sie bringen nur einen Teil des Geldes den Aposteln, damit sie es dann für die Versorgung der Armen verwenden können. Und an der Stelle sagt Petrus ihnen ziemlich klar, Apostelgeschichte 5, Vers 4, hey, du hättest das Grundstück doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Also Aussage ist ganz klar, niemand, weder Gott noch die Apostel, Ältesten, was auch immer, haben von diesem Ehepaar verlangt, den Besitz zu verkaufen und das Geld zu spenden. Und inspiriert durch den Heiligen Geist sagt Petrus hier, dass sie da selbst darüber entscheiden dürfen, dass es in ihrer freien Verfügung steht. Also dürfen damit machen, was sie denken. Und wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, dann sehen wir ja, die Geschwister hatten damals nicht so ein tolles Gemeindehaus wie ihr hier, sondern sie haben sich in privaten Häusern getroffen. Und da ist in Jerusalem, Apostelgeschichte 12, ein Gebetstreffen bei der Mutter von Johannes Markus und die besitzt ein Haus in Jerusalem. Ja, sie hatte offensichtlich ihr Grundstück und ihr Haus auch nicht verkauft damals. Und das ist völlig okay. Privateigentum wird an keiner Stelle kritisiert. Deswegen nochmal, du bist als Christ nicht gezwungen, so als mittelloser Bettler zu leben. Stimmt nicht. Doch da könnte ich dir noch viele Bibelstellen zu zeigen. Gucken wir uns mal eine noch an, die so zwei Seiten enthält. 1. Timotheus 6, Vers 17 und 18. Wir werden heute noch ganz oft in 1. Timotheus 6 sein. Da heißt es, 1. Timotheus 6, Vers 17, ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich und wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und bereit, mit anderen zu teilen. Also es sind zwei Seiten und beide Seiten sollten wir sehen. Zum einen Vers 17 ganz ausdrücklich, Gott gönnt uns Genuss. Ja, er gibt reichlich, wir dürfen das genießen. Das ist die eine Seite. Und dann kommt die andere Seite, wo wir im gleichen Zusammenhang gewarnt werden, uns nicht vom Geld beherrschen zu lassen, weil das eben sehr schnell passieren kann. Dass wir im Reichtum keine Sicherheit suchen, die das sowieso nicht geben kann. Und wir haben es vorhin im Interview schon gesagt, nichts, was im Leben wirklich zählt, kannst du für Geld kaufen. Also es geht darum, dass unser Leben auf eine Beziehung zu Gott ausgerichtet ist. Das ist ihm wichtig, dass das Geld nicht in Konkurrenz zu ihm steht. Und dann können und sollen wir auch dem Vorbild Gottes folgend ein weites Herz haben, um mit diesen Mitteln, die uns anvertraut sind, auch etwas Gutes zu tun. Also Jesus stellt uns ganz bewusst in ein Spannungsfeld. Da gibt es auch keine ganz einfache Lösung. Aber wichtig, Jesus will dir nichts wegnehmen, sondern er hat dir schon längst etwas geschenkt. Und er hat sich selbst gegeben. Er hat uns den Reichtum des Himmels, den hat er ja verlassen, ist Mensch geworden, um uns zu beschenken. Hat sein Blut und Leben gegeben als Lösegeld, damit wir freigekauft werden können von unserer Schuld und Sünde. Und dieser gebende Gott, der hat dir jetzt Mittel anvertraut, weil er dir damit was zutraut. Weil du das für ihn verwenden darfst. Und das ist erstmal Geschenk und Gnade, dass wir das tun dürfen. Aber weil Gott uns liebt, ach, auch da habe ich wieder nicht fest genug gedrückt. Hm? Okay, wir springen jetzt gerade mal den Punkt, den wir gerade hatten. Genau, weil Gott uns liebt, warnt er gleichzeitig vor Gefahren, die mit so einer falschen Einstellung zu Geld und Besitz verbunden sind. Zum Beispiel redet er in Markus 4, da geht es um guten Samen, der ausgestreut wird, unser Herz, der aufgehen soll, der Frucht bringen soll in uns. Da redet er von Betrug des Reichtums, der genau diesen guten Samen in unseren Herzen wieder ersticken kann. Der das wegnehmen kann, was Gott eigentlich so gerne in uns wachsen lassen möchte. Und in 1. Timotheus 6, Vers 10, da warnt Gott vor der Liebe zum Geld. Also nicht das Geld ist das Problem, sondern unsere Einstellung dazu. Liebe zum Geld, das ist die Wurzel alles Bösen. Ja, und das ist diese ganz reale Gefahr, dass uns das Geld irgendwie zu wichtig wird. Und diese Gefahr, die trifft jeden von uns, egal ob er viel oder wenig hat. Ja, die Menge des Geldes ist nicht die Frage, sondern die Einstellung dazu. Unsere Ausgangssituation finanziell, die kann total unterschiedlich sein. Aber die wichtigsten Prinzipien für den Umgang mit Geld, die sind davon unabhängig, ob du ärmer oder reicher bist und wo du dich auf so einer Skala zwischen 1 und 10 einordnen würdest. Die Prinzipien gelten für uns alle. Entscheidend ist deine Einstellung zum Geld. Und wir haben da diese Herausforderung, die wir nicht auflösen dürfen. Beide Seiten müssen wir uns stellen. Zum einen, dass uns bewusst ist, alles, was ich habe, vorhin gesungen, verdanke ich letztlich Gott. Er hat es uns gegeben und wir sind von ihm abhängig. Er ist mein Versorger, er ist mein Helfer. Er ist der Herr, dem alles gehört. Und deswegen sagt er auch, ich kann nicht Gott und dem Mammon dienen, also dem Geld und Besitz. Also es steht in einer gewissen Konkurrenz. Und dann haben wir das Vorbild des Herrn Jesus. Ein ganz einfacher, bescheidener Lebensstil. Als Jesus am Kreuz stirbt, hat er nichts mehr. Das bisschen, was er hat, wird noch, ja, es wird noch drum gelost, das letzte Gewand. Aber sonst hat er nichts, weil das Ziel seines Lebens war es eben nicht, Besitz anzuhäufen. Und auf der anderen Seite ist da aber auch wieder diese gemeinsame Kasse. Die Jünger hatten eine Kasse gemeinsam und sie haben daraus ihren Lebensunterhalt bestrichen. Jesus hat Geld benutzt, in einer ganz normalen wirtschaftlichen Art und Weise, wie wir auch das im Alltag brauchen. Und wenn wir da mal ein bisschen reingucken, als Judas losgeht, letztlich um Jesus zu verraten, da denken die anderen Jünger, dass er losgeht, um einzukaufen und den Armen zu geben, weil das eine feste Gewohnheit bei Jesus war, diesen gemeinsamen Geldbeutel auch dafür zu nutzen. Und das Spannungsfeld sehen wir direkt wieder, Jesus hat Geld benutzt, aber der, der die Kasse verwaltet hat, Judas, war davon wiederum so gefangen genommen, dass er für den eigenen Griff in diese Tasche oder für diese Silberlinge, die ihm versprochen worden sind, bereit ist, Jesus zu verraten. Spannungsfeld, wo wir Balance halten müssen. Und genau, ich gehe nicht alle 2084 Verse mit euch durch, aber es würde Spaß machen, das zu tun. Gut, wir kommen zum Hauptteil. Und da gucken wir uns mal das Thema Wirtschaften an. Geld ist ein knappes Gut. Ja, das müssen wir irgendwie einsetzen. Und wir treffen jeden Tag x Entscheidungen. Das meiste machen wir automatisch, denken gar nicht groß drüber nach. Sonst kämen wir im Alter überhaupt nicht zurecht. Aber ab und zu macht es Sinn, dass wir uns mal hinsetzen, eine Bestandsaufnahme machen und unser eigenes Verhalten reflektieren und Gewohnheiten hinterfragen. Und der erste Bereich, den wir uns heute mal angucken wollen, da ist unsere Verantwortung für die alltägliche Versorgung in der Familie. Ganz deutlich zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Da heißt es, wir sollen für unseren Lebensunterhalt sorgen. Gilt natürlich, soweit wir fit und gesund sind. Also wenn du unverschuldet arbeitslos geworden bist, irgendwie krank bist und so, dann ist das eine ganz andere Situation. Aber ansonsten gilt 2. Thessalonicher 3, Vers 10, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also ein vor Gott ordentliches, geordnetes Leben beinhaltet, dass ich finanziell anderen nicht zur Last falle. Und diese Verantwortung, die gibt Gott mir auf für mich und für meine ganze Familie. Oder gucken uns 2. Korinther 12, Vers 14 an. Paulus benutzt es eigentlich als Beispiel in dem Nebensatz. Und es ist ja eine Selbstverständlichkeit. Er sagt, die Kinder sollen nicht für die Eltern sparen, sondern die Eltern für die Kinder. Also sparen wird hier als positives Beispiel erwähnt. Und natürlich sind Eltern verantwortlich dafür, dass Kinder versorgt sind. Ihre ganz alltäglichen, normalen Bedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Wohnung, all das, natürlich, das muss gedeckt sein. Und da ist eine Verantwortung, dass wir dafür wirtschaften und damit umgehen. 1. Timotheus 5, in Vers 4, da geht es um die Versorgung der älteren Generation. Und da schreibt Paulus, wenn eine Witwe nämlich Kinder oder Enkel hat, dann sollen diese zuerst lernen, ihre Pflicht in der eigenen Familie zu erfüllen. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie für ihre Eltern und Großeltern sorgen. So können sie sich dankbar für das erweisen, was sie von ihnen empfangen haben. Denn das gefällt Gott. Und das ist ein Grundprinzip. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, da werden in der Familie diejenigen versorgt, die Hilfe benötigen. Natürlich, es gab keine Krankenkasse, es gab keine Rentenkasse und all das, was wir heute in unserem Sozialstaat kennen, was auch schon wieder bröckelt. Die Kinder haben die ältere Generation versorgt. Und dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, das hat ganz klar auch diesen finanziellen Aspekt beinhaltet. Für die Eltern auch finanziell zu sorgen, das ist Aufgabe der Kinder. Und später war es dann da in der Gemeinde eine klare Aussage, wenn keine Familie vorhanden ist, dann kümmert ihr euch in der Gemeinde bitte darum. Ja. Und deswegen auch hier in 1. Timotheus 5 ein paar Anweisungen, wie das in der Gemeinde auch aussehen soll. Und dann kommt in dem Zusammenhang eine ganz scharfe Formulierung. Da zuckt man ja schon irgendwie zusammen, Vers 8. Wenn aber jemand sich weigert, für seine Angehörigen zu sorgen, vor allem für die, die mit ihm unter einem Dach leben, dann hat er seinen Glauben verleugnet. und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also das ist ein ganz hoher Stellenwert, den die Versorgung hat. Und ihr könnt mal gucken in Matthäus 15, Markus 7, wo Pharisäer so drauf waren und sagen, ich nehme da so ein bisschen Geld als Spende und gebe das in die Kollekte für Gott, in den Tempel. Aber ich gebe es nicht meinen Eltern. Und Jesus hält da nichts von. Es ist erstmal wichtiger, dass du deinen Verpflichtungen in der Familie nachkommst. Familie ordentlich versorgst, bevor du irgendwie glänzen willst vor anderen, indem du da besonders tolle Spenden in der Gemeinde machst. Wobei das sowieso nicht zum Glänzen da ist, sondern eigentlich heimlich passieren soll. Aber Stellenwert, Versorgung der eigenen Familie. Und das beinhaltet eine Notwendigkeit, Geld zu verdienen, Familie zu ernähren und vernünftig zu wirtschaften. Mit dem, was dir als Einkommen zur Verfügung steht, auch Haus zu halten, mit Plan und Verstand, damit das Einkommen auch ausreicht. Und damit auch mal Reserven da sind, wenn unvorhergesehene Ausgaben kommen. Und wenn das bei euch gut funktioniert, herzlichen Glückwunsch, das ist dann Reichtum. Aber wenn du die Situation kennst, dass das Konto schon wieder irgendwie ins Minus kommt, weil da gerade so die jährliche Mietnebenkostenabrechnung gekommen ist und als Hausbesitzer du Gas- oder Heizöl tanken musst, weil die Waschmaschine kaputt gegangen ist oder was auch immer, irgendeine Neuanschaffung ansteht, also wenn du das alles ohne Probleme gemanagt bekommst, wirklich klasse, aber dann gehörst du zu einer Minderheit. Die meisten haben da schon mal mit zu kämpfen. Und dann ist das Konto wieder irgendwie überzogen. Ja, wenn du es schaffst, dann glaube ich, dass du mit Planung noch viel mehr erreichen kannst. Und ansonsten helfen vielleicht ein paar Tipps, die wir heute mal durchgehen wollen. Und gerade bei diesem Thema, alles wird teurer, hohe Inflation in den letzten Monaten, da ist die Herausforderung noch größer. Ne? Und ich kenne das. Da ist schon wieder... Die Kinder haben Klassenfahrt, am besten noch zwei unterschiedliche Kinder in ihren Klassen haben beide Klassenfahrt und da ist wieder was einzuzahlen und da ist noch eine Sammlung und da müssen Bücher zugekauft werden und was nicht alles anfällt. Dann geht noch irgendwas kaputt im Haushalt. Ja? Also wenn ihr das kennt, dann macht es Sinn für euch, dass ihr den Zufall durch Planung ersetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass es zu einem verantwortungsvollen Lebensstil als Christ gehört, den Überblick zu haben über deine Einnahmen und über deine Ausgaben. Es geht um das Prinzip der Haushalterschaft, der Walterschaft. Also wenn wir diesen Gedanken mal zulassen, Gott hat sich was dabei gedacht, wenn er uns Gaben anvertraut, dann hat das zur Folge, dass er damit ein Ziel verfolgt. Also, dass wir als Verwalter der Gaben auch ja, uns bewusst machen sollen, was machen wir damit und eine Verantwortung dafür ablegen müssen, wie wir damit umgehen. Ja, den genauen Gedankengang so finden wir in der Bibel nicht, sondern wenn es da um den Ökonomus geht, den Verwalter geistlicher Wahrheiten, sind wir eher auf diesem geistlichen Gebiet. Aber wenn Gott möchte, dass wir das in solchen Dingen schon gute Haushalter sind, dann doch erst recht in den ganz alltäglichen, praktischen Dingen und auch im Umgang mit Geld. Ja, und irgendwo könnt ihr das auch sehen bei diesem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ja, wird am Schluss gefragt, was hast du eigentlich mit diesen Gaben, mit diesen Silbertalenten, da, die du bekommen hast, was hast du daraus gemacht, was hast du erwirtschaftet? Was ist die Frucht, die übrig bleibt? Also Haushalten. Und Jesus redet in Lukas 14 von solchem vorausschauenden Haushalten, auch wieder als Beispiel. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. So kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten. Also Jesus hält hier kein Seminar zum Thema Häusle bauen. Aber er spricht darüber, dass Entscheidungen, die wir treffen, Folgen haben. Im Zusammenhang geht es eigentlich um die wichtigste Entscheidung im Leben, nämlich will ich Jesus nachfolgen und zu ihm gehören oder nicht. Aber bleiben wir bei diesem Beispiel. Jesus, bei größeren Ausgaben ist das völlig selbstverständlich und richtig zu planen. Du setzt dich vorher hin, kalkulierst die Kosten und überlegst, kann ich mir das leisten? Und das, was für Jesus noch selbstverständlich war, ja, zu überlegen, kann ich mir das eigentlich leisten, das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Schuld ist vielleicht die Werbung und auch die Werbung von uns als Sparkassen und Banken, weil es ist ja so unheimlich leicht heute zu sagen, komm, überzieh dein Konto, zahl mit Karte oder einfach nur deine Apple Watch mal kurz dahinlegen und alles ist bezahlt. Drüber nachdenken, wie du das eigentlich finanzierst, kannst du hier anschließend. Und ein bisschen Rahmen räumt dir die Bank gerne ein, weil mit nichts verdient eine Bank mehr Geld als einem überzogenen Konto. Okay, jetzt wäsche ich hier meinen eigenen Berufsstand, aber passt da gerne auf. Mir ist es lieber, ihr seid gesund und in 20 Jahren auch noch Kunde, als dass wir zwischendurch da ein Problem hätten. Und natürlich gibt es eine sehr gezielte Werbung, die will ja genau das, dich zu spontanen, ungeplanten Käufen verführen. Ja, und natürlich ist diese ganze sehr individualisierte Werbung, die dir heute genau zum richtigen Zeitpunkt zuspielen will und aus deinem Nutzungsverhalten deines Handys weiß, wofür interessierst du dich, zum richtigen Zeitpunkt dir das richtige Produkt zu liefern, dass du noch sagst, ein Klick und ich hab's. Aber die Belastung auf dem Konto hast du dann auch irgendwann. Und deswegen der wichtigste Tipp heute vielleicht, vermeide spontane Kaufentscheidungen. Schaff dir erstmal einen Überblick. Ja? Die Basis von allem ist, dass du einen Überblick über deine Einnahmen hast, also was du regelmäßig an Geld dir zur Verfügung steht und dann natürlich auch, was an Ausgaben da ist. Und das Einfachste, was du machen kannst, ist da aufzuschreiben. So oldschool kann man das mit Stift und Tabelle oder einem Haushaltsbuch tun. Gibt es kostenlos. Natürlich, hier muss ein bisschen Sparkassenwerbung jetzt immer mit drin sein. Gibt es aber bestimmt bei anderen auch. Und eine Tabelle kann man sich auch selbst machen. Viel einfacher ist heute natürlich, das Ganze auf deinem Smartphone zu machen, Finanzstecker zum Beispiel von Geld und Haushalt oder was auch immer. Es gibt da unterschiedliche Dinge, brauchst nur zu googeln, Thema Finanz-App und du findest da tolle Angebote. Und empfehlen würde ich dir diesen Finanzstecker. Wichtig ist dieses Thema, in Sprüche 27 findest du es auch, planvoll und sinnvoll handeln. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung wirklich bestätigen, das macht Sinn. Wenn du die Dinge mal aufschreibst, dann bist du da viel bewusster. Ausgaben aufschreiben, dann hast du einen Überblick. Dann nimmst du irgendwie wahr, was kaufe ich da eigentlich? Und allein, dass du weißt, ich muss das nachher wieder notieren, führt dich schon dazu, dass du den einen oder anderen Kauf schon mal weglässt, weil das eigentlich war das gar nicht so sinnvoll hier gerade, was du so spontan so mitnehmen willst. Also diszipliniert. Diese Teile sind alle selbsterklärend, also es ist total einfach, das auszuführen. Regelmäßige Einnahmen, kannst das clustern. Manches kannst du aufgrund deiner Umsätze sogar schon automatisch clustern lassen. Dann guckst du, was ist monatlich, was ist vierteljährlich, was ist jährlich, um die Ausgaben da ein bisschen umzulegen. Und wenn du es machst, hast du einen super Überblick. Und du wirst staunen, wenn du denkst, was so viel fließt da immer in diesen Bereich hinein, da versenke ich ja viel mehr Geld, als ich gedacht hätte. Und das gibt dir ganz konkrete Ansatzpunkte zu gucken, wo lässt du eigentlich das Geld, was am Monatsende immer bei dir auf dem Konto wieder fehlt. Und wenn du es nachvollziehen kannst, dann kannst du auch dran arbeiten. Und für die, die verheiratet sind, mach das gemeinsam. Und redet darüber, welche von diesen Ausgaben euch wichtig sind, was vielleicht auch mal unwichtiger ist, wo ihr Schwächen bei euch selbst entdeckt und gemeinsam dran arbeiten wollt. Die meisten Eheprobleme kommen aus dem finanziellen Bereich. Ja, und dann gönn dir eine Bedenkzeit. Was brauchst du wirklich? 1. Timotheus 6, da gibt es eben eine ganze Fülle von Informationen zum Umgang mit Geld. Und wir nehmen da jetzt nochmal einen Teil raus, Vers 6. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Acht, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wir haben eine Unterscheidung. Es gibt Dinge, die notwendig sind und es gibt das, was darüber hinausgeht. Und die wirklichen lebensnotwendigen Sachen, das sind in Vers 8, da heißt es hier Nahrung und Kleidung. Und das Wort für Kleidung, Bedeckung, das schließt neben der Kleidung eben auch dieses Dach über dem Kopf mit ein. Ich glaube auch nicht, dass diese Aufzählung jetzt abschließend ist, aber es geht um dieses Prinzip. Es gibt Grundbedürfnisse, die hat jeder Mensch und die müssen wir auch irgendwo erfüllen. Und zum vernünftigen wirtschaftlichen Handeln gehört, diese Bedürfnisse zu decken. Bei dir und bei denen, die dir in der Familie anvertraut sind. Vielleicht auch bei denen, die euch in der Gemeinde anvertraut sind. Ihr als Angestellte habt, ihr als Missionare unterstützt und wie auch immer. Da hast du eine Verantwortung, diese Bedürfnisse zu decken. Und Grundbedürfnisse natürlich in unserer heutigen Gesellschaft, also in Bad Berleburg fährt zweimal am Tag ein Bus, so gefühlt, Sackbahnhof, also da gehört ein Auto dazu, anders wäre ich heute nicht zu euch gekommen. Zumindest Mobilität, ein Internetanschluss und solche Dinge, also es ist nicht abschließend. Aber ihr könnt überlegen, was brauche ich eigentlich und was geht auch darüber hinaus? Ja, und wenn ein Auto wichtig ist, muss es ein ganz bestimmtes Auto sein, also unter Porsche geht da nichts oder bin ich auch mit dem kleineren zufrieden? Also Übertreibung veranschaulicht, in meinem jugendlichen Sturm- und Drangzeiten hätte ich gesagt, jeder, der ein dickes Auto fährt, ist kein echter Christ. Das ist natürlich Unsinn. Heute weiß ich als jemand, der selbst 40.000, 50.000 Kilometer im Jahr fährt zu den unterschiedlichen Veranstaltungen, dass ein Auto auch schon mal ein fahrendes Büro ist, dass ich darin telefonieren können muss, dass ich eine gewisse Sicherheitszone um mich brauche und so. Also je nach Bedarf mag das auch wieder bei jedem individuell sein, was er da braucht. Ja, das ist auch gar nicht die Frage. Die Frage ist, welchen Maßstab legst du da an dich an? Guckst du nach dem, was du wirklich brauchst, was da auch sinnvoll ist, oder schielst du auf das, was irgendwie immer noch ein Stück größer ist, was andere haben? Sind andere der Maßstab? Oder das, wo du sagst, das brauche ich und das kann ich vor Gott auch gut verantworten? Und falls das Auto für dich kein Beispiel ist, ne, es gibt ja auch Frauen hier, wie viele Schuhe braucht die Frau, der Mensch? Oder bei meiner Frau sind es gar nicht die Schuhe, da sind es Jacken. Wie auch immer, Klischee. Jeder hat da so seine eigenen Themen, über die er da nachdenken kann. Und dann teste doch mal die Prioritätenampel. Wenn du diese Ausgaben wirklich mal notiert hast, oder du kannst es heute wirklich schon in deiner Umsatzabfrage im Online-Banking, kannst du das clustern lassen. Guck dir die Dinge mal an und dann markierst du mal grün, wo du sagst, das sind die notwendigen Ausgaben. Ne? Lebensmittel, Reparaturen, das, was wirklich notwendig ist, grün, alles gut. Und dann guckst du dir die gelben an und sagst, ja, so angenehme Sachen, die ich mir zwischendurch mal gönne. Ja, wir waren mal zusammen essen, wir haben ein Konzert besucht, solche Sachen, die einfach mal schön sind. Zwischendurch mal in die Eisdiele, ja, natürlich, gerne. Und dann markierst du mal rot, wo du ehrlich anschließend reflektierst, eigentlich war es jetzt überflüssig und gar nicht nötig oder war irgendein Fehlkauf und habe ich gar nicht gebraucht. Ja, das war jetzt wieder mal das T-Shirt, was immer im Schrank liegen bleibt, weil eigentlich ziehe ich es doch nicht an. Was auch immer. Und mach dir das einfach mal bewusst, weil dann wirst du beim nächsten Mal, wenn du es dir bewusst gemacht hast, nicht so schnell in die Versuchung kommen, wieder für das Unsinnige Geld auszugeben. Und gerade wenn du weißt, der Geldbeutel sitzt dir locker, ja, dann wäre es besser, wenn du genau sowas anwendest und dann irgendwie vorsichtiger bist. Achte auf die gelben und auf die roten Markierungen. Führ das wirklich mal bewusst vor Augen, dass du mehr darauf achten kannst. Und wenn dein Thema die Spontankäufe sind, dann wäre noch die Ein-Wochen-Regel ein toller Tipp. Also wenn du was siehst und möchtest es total gerne kaufen, dann kauf es mal nicht sofort, sondern schreib es dir auf oder mach schnell mit dem Handy ein Bild und dann wartest du mindestens eine Woche ab. Und wenn du nach einer Woche sagst, der Wunsch, der ist immer noch genauso groß, deine finanzielle Situation lässt zu und von meinem Gewissen her ist es auch okay. Dann kauf's dann. Aber du wirst schon nach einmal drüber schlafen merken, das eine oder andere hat sich dann schon irgendwie vom Wunsch her erledigt. Es ist gar nicht mehr so wichtig für dich. Sprüche 21, Vers 17. Wer ausgelassene Feste liebt, wird bald arm. Ein aufwendiges Leben hat noch keinen reich gemacht. Ja. Das ist die Frage. Bist du jemand, der ein aufwendiges Leben führt? Oder bist du auch in der Lage, mal bewusst zu verzichten? Also dieses Thema, ich lerne bewussten Verzicht, das stärkt deinen Charakter. Wenn du es mal trainierst, vielleicht auch da, wo du es gar nicht müsstest, mal wartest, eine Ausgabe zurückstellst, erstmal drauf sparst, bis du es wirklich leisten kannst. Das ist eine Einstellung, die hilft dir in Situationen, wenn du es auch übst, wenn du es mal wirklich brauchst. Ja. Weil du hast ja mal irgendwann in deinem Leben Verantwortung nicht nur für dich, sondern auch für andere. Wir sprachen schon über Verantwortung in Familie. Vielleicht hast du mal die Situation in deiner Familie, kleines Kind ist dazugekommen, weniger Einnahmen, aber mehr Ausgaben und auf einmal muss man ganz anders damit umgehen. Und hast du das gelernt? Kannst du das verzichten oder fällt dir das dann unheimlich schwer? Es prägt und hilft dir in deinem Charakter, wenn du auch mal lernst zu verzichten und auch mal Nein sagst. Weil wie gesagt, die meisten Beziehungsstreitigkeiten haben mit dem Thema Geld zu tun. Tipp 3, vermeide Kredite. Sprüche 22, Vers 7, der Reiche hat die Armen in seiner Hand. Und wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Und das ist wirklich so. Kredite kosten nicht nur Geld, weil du sie mit deutlichen Zinsen zurückzahlen musst, sondern sie schränken deine Freiheit ein. Weil du hast ja jetzt diese Kreditrate, geht jeden Monat ab. Und du kannst über diesen Teil deines Geldes, das du zukünftig erst verdienst, kannst du nicht mehr verfügen. Das ist jetzt schon gebunden. Und wenn jetzt irgendwas dazwischen kommt, ein Problem. Du wirst krank, es gibt einen Verdienstausfall. Arbeitslosigkeit kann völlig unverschuldet sein. Dein Arbeitgeber geht irgendwie in Insolvenz. Was auch immer. Ein Teil deiner Einnahmen bricht irgendwie weg und dann verursachen diese gebundenen Kreditraten totale Schmerzen. Und die Situation kann die junge Mutter zwingen, möglichst früh wieder arbeiten zu gehen und zwar in möglichst viel Arbeitszeit, obwohl sie überzeugt ist, vielleicht, dass es besser wäre, noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Kind verbringen zu können. Sie zwingt einen Mann, Überstunden zu machen, weniger Zeit zu haben für die Familie oder für die Mitarbeiter in der Gemeinde, weil irgendwie muss das finanzielle Loch ja wieder gestopft werden. Also Schulden können dir diktieren, was du tun musst oder was du lassen musst. Deswegen vermeide solches, kaufe jetzt und zahle später. Es bringt dich in Schwierigkeiten. Es gibt Ausnahmen, also vorhin schon gesagt, bei uns fährt ganz selten mal die Öffis. Da brauchst du vielleicht ein Auto, ne, um überhaupt zum Arbeitsplatz zu kommen oder zur Gemeinde, zur Jugendarbeit, was auch immer. Ja, okay. Wieder die Frage, was brauchst du und kann man was kaputt ist, auch reparieren und so? Themen des Anspruchs. Wenn ein Haus baut, ja, ein Haus kauft, das wird man nie ohne Kredit machen können. Wichtig ist dann, dass diesem Kredit ein Gegenwert gegenübersteht, den du wieder zu Geld machen kannst, wenn es die Situation mal erforderlich macht. Und bevor ihr sowas macht, lasst euch gut beraten, vergleicht. Verschafft euch wirklich die Klarheit über die monatliche Belastung, über die ihr wirklich tragen könnt. auch wenn die Zinsen mal wieder steigen sollten nach einer Zeit. Und lasst bitte so einen Unsinn, irgendwie auf Kreditrat in Urlaub zu fahren oder so. Wenn da mal was ist, da hast du keinen Gegenwert, den du wieder verkaufen könntest und wenn es hart auf hart kommt, Zurückzahlung einsetzen könntest. Also sei da bitte vorsichtig. In Psalm 37 heißt es, Schulden nicht zurückzuzahlen, ist gottlos. Ja, also musst schon den Plan haben und sagen können, das, was ich da aufnehme, das schaffe ich auch. Und wenn du jetzt sagst, es ist zu spät, steckst da schon mitten in so einer Schuldenfalle drin, dann wend dich an jemand, der sich mit Finanzfragen auskennt. Geh da transparent und offen mit um und lass dir helfen, da rauszukommen. Wenn du niemanden kennst, sprich mich gerne an. Die andere Seite, sparen. Spare und schaffe Reserven. Das gehört nämlich auch zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Geld dazu. Ja, und das ist eine Weisheit, die hat Gott dem Josef mitgegeben. Wir finden das in 1. Mose 41. Das ist hier schon stehen. Da sagt der Josef als Rat an den Pharao, wo sie wissen, hey, da kommen erstmal 7 gute Jahre und dann 7 Jahre, da wächst nichts mehr. Er sagt, er setzt noch weitere Verwalter ein, die in den fruchtbaren Jahren ein Fünftel der Ernte als Steuern erheben. Den Ertrag sollen sie in den Städten in Kornspeichern sammeln, damit er dir zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die 7 dürren Jahre und müssen nicht verhungern. Also Gott hat dem Pharao im Traum gezeigt, da werden 7 Jahre kommen, in denen herrscht Dürre. Wirtschaftlich übersetzt, da ist eine Zeit, da sind die Ausgaben über dem, was an Einnahmen reinkommt. Wo besondere Ausgaben auf uns zukommen, was auch immer. Und da verantwortungsvoll mit umzugehen, heißt in unsere Lebenswelt übersetzt, irgendwo eine Rücklage zu bilden. Und es gibt diese Kosten, die kommen unregelmäßig. Nicht jeden Monat. Ja, vielleicht einmal im Jahr in Urlaub zu fahren. Diese Mietnebenkostenabrechnung, die einmal im Jahr kommt. Was auch immer. Es können Anschaffungen sein, wo du weißt, ich brauche mal irgendwann nochmal neue Möbel. Ich brauche was für mein Hobby. Was es auch immer ist, die Rücklage für die Reparatur. Du weißt, dein Auto ist schon 5 Jahre alt und naja, ein paar Jahre macht es noch, aber irgendwann wird der TÜV euch scheiden. Bilde eine Rücklage, damit du dann eben keinen Kredit brauchst. Und in der Gesellschaft, in der wir leben, ist das Thema Altersvorsorge auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben vorhin gesehen in Thessalonicher, wir haben eine Verantwortung, uns selbst zu versorgen. Wir sollen anderen nicht auf der Tasche liegen, soweit wir fit und gesund sind. Beim Thema Rente legt der Staat Wert auf Förderung und dass wir das tun, weil man genau weiß, die normale Rentenkasse wird nicht reichen. Und wer das so wegschiebt und sagt, ach, Rente ist irgendwann später und ich hoffe ja auch, dass Jesus wiederkommt vorher, hoffe ich übrigens auch, ja, ich halte es auch für realistisch, aber trotzdem haben wir eine Verantwortung, eine gewisse Vorsorge auch zu treffen, um eben nicht andere zu belasten mit unseren Kosten. Okay, also sparen ist gut und sinnvoll, aber bitte auch da halt ein Maß ein. Sprüche 11, Vers 24, da ist einer, der ausstreut und der bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Ja, aus der göttlichen Perspektive kannst du viel mehr sparen, als es vor Gott recht ist. Ja, also eine Grenze überschreitest wieder zu Geiz und zu Habsucht und möglichst viel haben wollen, das gibt mir Sicherheit. Nein, es gibt keine Sicherheit. Und die Bibel warnt uns vor Habsucht sehr nachdrücklich und sagt, das ist Götzendienst. Das führt von Gott weg. Also wenn Geld und Besitz in diesen Platz einnehmen, den Gott haben möchte, dann ist das total gefährlich für dein Leben. Deswegen nochmal wieder 1. Timotheus 6, jetzt nehmen wir Vers 9. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, fängt sich in einem Netz von Versuchungen, unterliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Sparen ist wie eine Medizin. Das kann in der richtigen Dosis total gut und sinnvoll sein. Und ist es auch. Aber die Überdosis gefährdet deinen Charakter und gefährdet auch dein Leben mit Gott. Ja, Versuchungen, Unheil, Verderben, hier nochmal gehighlightet, das ist alles nicht gut. Und das sind die Folgen und deswegen ist es Gott auch so wichtig, uns zu warnen vor dieser Liebe zum Geld, vor dieser Jagd nach Geld und Reichtum, wenn es das so einnimmt, dass wir irgendwie blind sind für die Pläne Gottes mit unserem Leben. Der letzte große Tipp, investiere Geld in Gottes Reich. Und wieder sind wir im 6. Kapitel von 1. Timotheus, Verse 17 bis 19 nochmal. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. So modernere Übersetzung, Neu-Genfer. wenn wir sowas hören, dann sind wir ganz schnell dabei zu sagen, das gilt anderen. Also reich, das ist hier, ja, Elon Musk, das ist Jeff Bezos als Chef von Amazon, das sind die Reichen. Also wenn du einen Euro mehr in der Tasche hast, als du gerade brauchst, bist du reich. Und im Vergleich zu 90% der Weltbevölkerung sind wir alle solche reichen Menschen. Also es gilt für dich und für mich auch. Unsere Grundbedürfnisse sind doch gut gedeckt. Wir fahren nachher nach Hause und wissen, es gibt ein Mittagessen. Wir haben heute Abend ein Bett, in dem wir liegen werden. Wir sind reich. Und das ist an und für sich nichts Schlimmes. Also hier steht ja nicht, dass dieser Reichtum böse ist. Sondern es geht darum, dass uns unsere finanzielle Situation keine falsche Sicherheit vorgaukeln soll. Dass wir da nicht stolz werden, nicht überheblich werden und meinen, es wäre irgendwie unser Verdienst, dass es uns so gut geht. Hat auch was da mit der Gnade zu tun, dass wir hier geboren sind oder in welchem Umfeld wir leben dürfen. Und wir sollen uns bewusst machen, dass Reichtum total unsicher ist. Und das gilt insbesondere für Geldanlagen. Also ich habe schon manche Phasen an der Börse miterlebt, auch mit den Einlagen, die die Bank selbst da auch immer hat, mit dem Hoch und Runter. Und es kann dir heute keiner sagen, wie bei diesen ganzen Staatsverschuldungen, bei den, wie heißt das so schon, geopolitischen Risiken, wir haben für Nahost schon gebetet, vorhin Ukraine, all diese Themen, kann dir keiner sagen, wie am Jahresende die Kurse wieder stehen werden. Ganz schnell geht das nach unten. Das ist alles in vielen Bereichen eine Blase, die auch schnell platzen kann. Hochspekulatives wie Bitcoin. Vielleicht denkst du, oh, das wäre toll, im richtigen Zeitpunkt da gekauft zu haben und da hätte ich jetzt ganz viel verdient. Das geht aber auch ganz, ganz schnell in die andere Richtung und von solchen hochspekulativen Sachen würde ich die Finger lassen. Okay, also Reichtum an sich ist unbeständig, kann ganz schnell an Wert verlieren und deswegen sagt Gott, setz deine Hoffnung auf mich. Ich will dich versorgen. Deine Hoffnung ist nicht deine Finanzkraft. Es ist nicht dein tolles Einkommen, sondern das will ich sein. Das ist der erste Teil der Aussage. Hoffnung hast du nur durch eine persönliche Beziehung zu Gott, weil die ist dauerhaft. Die kann ich immer tragen, auch dann, wenn mal irgendeine ungeplante, total blöde Situation kommt. Das bietet dir Jesus an. Materieller Reichtum kann das nicht ersetzen. Teil 2 ist aber, Gott hat sich was dabei gedacht, dass er dir so viele Möglichkeiten anvertraut hat. Das heißt, du kannst und du sollst diese Möglichkeiten so einsetzen, um Gutes zu tun. Du sollst nicht geizig sein, sollst nicht an diesem Geld kleben, sondern bereit sein, dem Vorbild Jesus zu folgen und weiterzugeben. Und auch da, damit kein Missverständnis aufkommt, das ist keine Zauberformel. Das ist jetzt nicht so, also ich nehme jetzt hier irgendwie mal 5 Euro und das werfe ich hier in diesen großen Kasten Gott und dann kriege ich 10 oder 15 oder 20 wieder raus, weil Gott ist ja so großzügig und lässt sich nicht schenken. Also so dürfen wir nicht rechnen, wir dürfen auch Gott nicht manipulieren, dass er quasi gezwungen ist, sein Konto wieder aufzufüllen, aber wir dürfen ihm vertrauen. Und die Bibel redet von Lohn, Lohn im Himmel, der auf dich wartet, von einem Himmelskonto, auf das du hier heute einzahlen kannst. Es kommt dieser Zeitpunkt, wo du alles, was du hier hast, auf der Erde mal zurücklassen musst. Und wie toll ist das, wenn wir eine wirklich sichere Kapitalanlage im Himmel haben, von der er hier redet. Geld, was du eingezahlt hast, was er dir zur Verfügung gestellt hat, wenn du mit dem nicht nur an dich, sondern an Gott und an andere denkst, dann gibt es eine Kapitalanlage, von der er hier spricht, die sicher ist für das wahre Leben. Und um das nicht unkonkret im Raum stehen zu lassen, es geht jetzt nicht in erster Linie um große Summen, sondern es geht ums Prinzip. Jesus sagt, Lukas 16, dieses Gleichnis auch da von dem Verwalter, wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Gott will uns Wahrhaftiges anvertrauen. Und weißt du, du wirst immer offene Wünsche haben. Es gibt immer noch, also wenn wie vorhin im Gottesdienst die Sammlung rumgeht oder ein Spendenprojekt bekannt gegeben wird, es gibt immer eine Konkurrenz dazu, was du sonst mit dem Geld machen könntest. Ja? Bei uns in der Kinderstunde, also mein Freund und ich, wir machen auch Kinderstunde, ist immer toll, wenn die Eltern den Kindern so einen Euro mitgeben, den sie dann in den Beutel werfen sollen. Und das eine oder andere Kind weiß genau, wenn ich nachher da um die Ecke gehe, da steht so ein toller Automat und da ist Schokolade drin oder was auch immer, wenn ich das jetzt nicht reinwerfe, eigentlich merkt es keiner und ich kann mir da was Süßes ziehen. Da ist schon eine Konkurrenz. Bei den Teens ist die Konkurrenz zur Kollekte vielleicht abends noch das Kino, die Pizzeria, was auch immer. Bei uns Erwachsenen ist dann das Studium der Kinder, für das wir auch erst noch sparen müssen, da können wir jetzt nicht so viel spenden. Oder für die Enkelkinder oder was es auch immer ist. Also wir haben immer eine alternative, gute Verwendung, die wir total toll und spannend finden. Von daher warte bitte nicht, bis du sagst, jetzt habe ich genug Geld übrig, jetzt kann ich was spenden. Dieser Zeitpunkt wird nie kommen. Sondern egal wie viel du hast oder wie wenig du hast, nimm dieses Prinzip. Da ist das Prinzip des Zehnten, das Gott uns zeigt, das ist eine total gute Orientierung. Das ist kein Gesetz, es darf also gerne mehr sein. Und es gibt auch diese Zeiten, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich was für die Kinderstunde gekauft und es ist gerade alles ganz knapp, das ziehe ich jetzt auch vom Zehnten wieder ab, was ich da mitgebracht habe. Was auch immer. Ich glaube, es kommt hier nicht wirklich auf das Gesetz an. Und ich muss sagen, ich habe heute als Sparkassendirektor ein Einkommen, das ist 10% zu wenig, wenn ich nur die 10% gebe. Also man muss, glaube ich, auch seine persönlichen Umstände da sehen. Aber es geht hier eben nicht um Berechnung, sondern die Frage, was ist es mir wert? Und total interessant finde ich die Stelle, in der Paulus den Besuch in Korinth ankündigt. Und er sagt ja, wir sammeln für Jerusalem, für die Bedürftigen Geld. Und er beschreibt dann, bereitet das bitte vor und nennt da Prinzipien. 1. Korinther 16, Vers 2. Am ersten Tag der Woche sollte jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Und vielleicht entdeckst du da mindestens drei Prinzipien, die in dieser kurzen Aussage drin sind. Ich möchte kurz aufzeigen, da ist dieses Thema am ersten Tag der Woche. Das spricht von Regelmäßigkeit. Also hier ist, leg das bitte einmal die Woche zurück. Regelmäßig, systematisch. Wir haben jetzt meistens unser Einkommen einmal im Monat so auf dem Konto und dann wäre ein monatlicher Dauerauftrag, der wäre sinnvoll. Das wäre so ein systematischer Ansatz. Dann mal zweitens, ein Betrag, der individuell deinen Möglichkeiten entspricht. Also vergleich den Betrag nicht mit dem, was andere geben und irgendwie mit einer festen Rechenformel, sondern überleg, was dir in deiner momentanen Situation möglich erscheint. Und nochmal das Thema erste Tag der Woche. Es ist der erste Tag. Es ist bevor das Geld komplett ausgegeben ist. Also nicht so, dass Gott so am Ende der Woche, also der letzte Rest, der noch übrig ist, falls überhaupt ein Rest da ist, und sonst muss halt eben leer ausgehen, sondern überleg dir am Anfang, bevor du dann dein Monatsgehalt ausgegeben hast, welchen Betrag könntest du für Gott einplanen? Und tu das dann regelmäßig. Und bei all dem, es geht um Freiwilligkeit. Gott geht es nie um Zwang, auch nie um Berechnung. Er liebt das Freiwillige. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und er soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott legt dir keinen Zwang auf. Aber er zeigt dir in dem Zusammenhang ein Prinzip. Prinzip von Saat und Ernte. Und er sagt dann, Vers 6, denkt daran, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Was genau diese Ernte ist, die Gott dir hier zusagt, das bleibt ihm überlassen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass er jetzt das eingesetzte Geld, was du gibst, jetzt sofort am nächsten Tag irgendwie deutlich verzinst auf deinem Konto sich wieder zurückfindet. Aber Jesus spricht in den Evangelien von diesem Schatz im Himmel, von hundertfachem Lohn, vom Anvertrauen der wahren Güter. Es wird eine Ernte für dich geben. Und was mich begeistert daran, ist ein anderer Gedanke. Gott will dich und mich beteiligen an dem, was er tut, am Bau seines Reiches. Du bist Mitunternehmer in seinem Reich. Und das ja nicht, weil er auf deine Gaben irgendwie angewiesen ist, sondern weil er möchte, dass du innerlich dabei bist. Jesus sagt ja mal, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. In anderen Worten, da, wo du Gottes Interessen mit berücksichtigst, auch in deiner Finanzplanung, wird dich das ganz anders mit der Sache Gottes verbinden. Du wirst ganz anders mit ihm verbunden sein. Es wird dein Herz viel mehr ausfüllen. Ja? Wenn du deinen Geldbeutelschatz für Gott öffnest, wird es dein Herz viel mehr ausfüllen mit ihm. Also viele Menschen, die sind zwar äußerlich irgendwie reich, aber trotzdem total innerlich leer, weil Geld eben keinen Sinn geben kann, weil es nicht glücklich macht. Und Jesus, ich glaube, du hast es vorhin schon zitiert, hat ja gesagt, geben ist seliger als nehmen. Ja, geben macht glücklicher als behalten. Wenn du das Ziel hast, wirklich glücklich leben zu wollen, dann kleb nicht am Geld, sondern gib weiter und investier in Beziehungen. Beziehungen mit Gott, in der Beziehung mit Menschen. Und wenn du schon ein festes Gehalt hast, ja, dann bitte leg ruhig einen Dauerauftrag an. Das hilft dir bei dieser Regelmäßigkeit und das vergisst es im Alltag dann nicht so leicht. Und wenn der jetzt einmal angelegt ist und dann 20 Jahre gleich bleibt, während die Missionare, die damit unterstützt werden, inzwischen schon von Inflation wieder betroffen sind, ist das auch irgendwie blöd. Können die dann nur noch zwei Schnitten Brot kaufen und nicht mehr ein ganzes. Also ein kleiner Ausgleich für Inflation wäre auch gut. Ja, also ihr habt als Gemeinde eine Verantwortung und die könnt ihr nur auch gemeinsam füllen, wenn auch die Geschwister in der Gemeinde sich mit daran beteiligen, das mittragen. Ja, vielleicht gibt es vollzeitliche Mitarbeiter, es gibt in der Gemeinde bedürftige Geschwister. Es gibt Aufgaben und Projekte im Netzwerk über die eigene Ortsgemeinde hinaus. Ich habe euch hier ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Lest selbst nach. Wichtig ist, ihr dürft euch an Gottes Sache beteiligen. Das ist eigentlich toll, dass wir das dürfen. Ich überspringe die letzten zwei Tipps aus Zeitgründen, nämlich nur die Überschriften. Also das eine ist, sei ehrlich und gerecht. Im ganzen kaufmännischen Verhalten ist da auch eine Verführung für uns immer wieder enthalten. Auf der Ehrlichkeit liegt Gottes Segen, auf dem anderen nicht. Und vielleicht auch für, noch nicht mal so für die Älteren, ne, da sollte man schon früh genug mit drüber nachdenken, triff die Regelungen, für das, was du hier mal hinterlässt. Hinterlass kein Chaos mit Ordnern, die nicht geordnet sind, von Papieren, Thema Vorsorgevollmacht, Thema Testament. Auch das gehört zu einer gewissen Verantwortlichkeit im Umgang mit dem, was mal bleibt und was mit deiner Familie ist. Gut, wir schließen. Nach einer Auswahl von den über 2000 Bibelstellen habe ich nur noch Sprüche 30 für euch mitgebracht. Sprüche 30, Vers 7 bis 9, da finden wir das Gebet von Agur. Und das finde ich wirklich total nachahmenswert. Er betet, lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, Schande. Ja, merkt er, wie er denkt? Er nimmt das alles in Frage seiner Beziehung zu Gott. Wenn ich zu viel verdiene, dann brauche ich ja gar nicht mehr zu sagen, mein tägliches Brot gib mir heute. Ich verliere dann vielleicht die Beziehung zu dir, wenn ich viel zu viel habe, möchte ich nicht. Und das andere, wenn ich zu wenig habe, dann fange ich an, irgendwie zu stehlen und dann bereite ich dir, meinem Gott, Unehre. Das geht auch nicht, das will ich nicht. Also Thema, wie viel Finanzen habe ich, wie gehe ich damit um, bewertet er an diesem Maßstab, was macht es mit meiner Beziehung zu Gott? Das finde ich nachahmenswert. Und nimm doch diese Predigt mal für dich zum Anlass, darüber nachzudenken, wie sieht deine Beziehung zum Herrn Jesus aus in Bezug auf das, wie dein Umgang mit Finanzen beeinflusst wird oder umgekehrt. Wie beeinflusst dein Umgang mit Finanzen vielleicht auch deine Beziehung zu Gott? Und wenn du denkst, dass Gott sich in diesem Bereich darüber freut, wenn du Dinge veränderst, dann pack's mutig an. Es ist herausfordernd, auch für mich. Und ich wünsche euch Gottes Segen, darin zu wachsen, ein guter Verwalter der anvertrauten Gaben Gottes zu sein. Amen.